NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
So klingt das Original. Wie sich die Musik von Queen, gespielt von einem Sinfonieorchester, anhört, das konnten Besucherinnen und Besucher Ende vergangener Woche in Lüneburg erleben. Und wir gleich auch nochmal. Außerdem geht es in der kommenden halben Stunde nach Braunschweig. Da dreht sich in diesem Jahr ganz viel um Wasser. Unter dem Motto steht das Themenjahr der braunschweigischen Landschaft. Ein einfacher Titel, aber es steckt jede Menge drin. Und wir schauen darauf, was die Staatsoper und das Schauspiel Hannover in der kommenden Spielzeit vorhaben. Ich bin Martina Witt. Schön, dass Sie heute Abend mit dabei sind. Der Landstrich zwischen Harz und Heide ist von Wasser durchzogen. Dass das nicht nur Vorteile hat, mussten die Menschen in diesem Winter recht schmerzvoll feststellen. Oker, Schunter, Innerste und viele kleine Bäche sind über die Ufer getreten. Plötzlich stand das Wasser im Keller. Wasser kann also eine Qual sein, ist aber vor allem auch Lebensmittel, ein vielfältiges Hilfsmittel, ein Transportmedium, aber auch ein ganz besonderer kultureller Rohstoff in der Region, der sich auf die Kultur von Land und Leuten ausgewirkt hat. Das lässt sich in diesem Jahr in der Region Braunschweig entdecken. Dort veranstaltet die braunschweigische Landschaft ein ganzes Themenjahr rund um Wasser. Die braunschweigische Landschaft, das ist ein regionaler Kulturverband, der mit vielen kulturschaffenden Heimatvereinen, Künstlern und Ehrenamtlichen im Kulturbereich kooperiert. Das Themenjahr hat schon begonnen und wird sich bis ins kommende Jahr ziehen. Mein Kollege Uwe Dai im NDR-Studio Braunschweig hat mit Anna Lamprecht gesprochen, der Geschäftsstellenleiterin der braunschweigischen Landschaft.
Anna Lamprecht, Themenjahr Wasser. Warum ein ganzes Jahr zu einem einzigen Thema?
Mit diesem ersten Themenjahr in unserer Vereinsgeschichte wollen wir anknüpfen an die Landschaftstage, zu denen sich zwischen 2001 und 2012 die Landschaft und ihre Arbeitsgruppen und auch ihre Mitgliedsvereine an einem Tag, an einem ausgewählten Ort und zu einem Thema der Öffentlichkeit präsentiert haben. Das wollen wir gerne so übernehmen, diese gemeinsame Präsentation, aber wir wollen das nicht an einem Tag tun und auch nicht nur an einem Ort, sondern wir wollen mit diesem Themenjahr die ganze Landschaft, das ganze Landschaftsgebiet quasi fluten mit den Themen, die unsere Arbeitsgruppen beschäftigen. Und das ist Heimatpflege, Geschichte, Kunst, Kultur, Musik, Plattdeutsch und Literatur. Und so wollen wir einfach für viele Menschen sichtbar und präsent sein.
Ja, Wasser ist ja was total Konkretes. Aber Wasser so als Thema, das ist ja doch eher abstrakt. Wie passt denn so ein abstraktes Thema Wasser mit dem Motto der braunschweigischen Landschaft zusammen?
Das Motto der braunschweigischen Landschaft lautet seit jeher ja, Kultur verbindet eine Region. Und in diesem Jahr ergänzen wir diesen Claim für uns zusätzlich darum, dass wir sagen, Wasser verbindet eine Region. Und genau darum geht es. Wir verstehen in diesem Themenjahr Wasser als Quelle allen Lebens, als Element, das Heimat gibt, das Heimat nehmen kann, so wie Sie es eingangs schon beschrieben haben. Ein zu viel oder ein zu wenig kann problematisch werden. Und wir verstehen dieses Element quasi als Bindeglied unserer Region, sowohl kulturell, wie auch ökologisch, historisch und auch sinnlich. Und wir hoffen, dass wir einfach mit diesem Ansatz, indem wir Projekte bespielen, die über Landkreise und Stadtgrenzen hinweg die Menschen verbinden, dass wir ein gemeinsames Projekt umsetzen, dass wir so viele Menschen erreichen, die sich für unsere Kultur und unsere Geschichte hier in der Region begeistern können.
Worauf kann man sich bei diesem Veranstaltungspaket freuen? Was steckt denn so alles drin in dem Programm? Was hat sich bewährt? Was ist neu?
Wir haben natürlich viele etablierte Formate, wie zum Beispiel 12-mal Braunschweig, Jazz im Park, Kulturland Kirchen oder auch unser Picknickkonzert, das wir immer gemeinsam mit dem Staatsorchester Braunschweig in der Region durchführen. Und in diesem Jahr fokussieren sich eben all diese Projekte auf das Thema Wasser. Sie speisen sich quasi alle aus der gleichen thematischen Quelle. Besonders zu nennen ist da Jazz im Park, mit dem wir in diesem Jahr in Kissenbrück im Landkreis Wolfenbüttel zu Gast sind. Dort gibt es eine historische Gartenanlage, in deren Gestaltung Wasser eine besondere Rolle spielt. Die wollen wir den Menschen zeigen. Sie ist sonst nicht öffentlich zugänglich. An diesem Tag wird sie es sein, im September, am 15. Wir haben auch noch ein Projekt zum Thema Landlichtspiele. Da bringen wir gemeinsam mit dem Filmfest Braunschweig das große Kino in die kleinen Heimatstuben. Und in unserem Format Kulturland Kirchen sind wir in diesem Jahr im Landkreis Helmstedt zu Gast. Dort zeigen wir 9 sakrale Bauten, die wir an dem einen Aktionstag am 9. Juni mit Kunst und Kultur bespielen.
Wie sieht's denn beim Thema Literatur aus? Ich sag mal, an der Literatur ist das Wasser ja auch nicht vorbeigeflossen.
Nein, das stimmt. Die Literaten haben Formate, die sich zum einen an das Publikum wenden, zum anderen aber an Schreibende selbst. Es gibt verschiedenste Schreib- und Textwerkstätten, die sich in der Natur am Wasser abspielen werden. Es gibt verschiedenste Führungen, die sich mit Wasser in der Kunst beschäftigen, sodass die Literaten dort durch verschiedenste Museen geführt werden und dort eben Schreibanlässe erfahren können, um eigene Literatur aufzusetzen. Gleichzeitig haben wir unterschiedlichste Lesungen an und auf dem Wasser, auch wieder begleitet von den anderen Arbeitsgruppen mit Musik und Kunst, sodass sich da sicherlich einige spannende Erfahrungen werden machen lassen.
Wasser ist natürlich auch sichtbar, ist also ein visuelles Thema. Haben Sie dazu denn auch etwas in Ihrem Themenpaket?
Da ist natürlich unsere Arbeitsgruppe Kunst der erste Ansprechpartner. Die alljährlich erscheinende Kunstlandschaft, der regionale Kunstlandschaftskalender der Region zeigt, dass es einige Veranstaltungen, einige Ausstellungen zum Thema Wasser in der Kunst geht. Da geht es einerseits um Techniken, die sich mit Wasser in der Kunst beschäftigen, andererseits eben auch Wasser als Motiv. Und diese Ausstellungen werden auch bis zum nächsten Jahr an verschiedenen Orten gezeigt werden. Außerdem haben wir in diesem Jahr auch erstmals einen Fotowettbewerb ausgeschrieben. Die Landschaft verfügt über eine Fotosammlung. Seit den 90er Jahren besteht diese. Wir haben damals Fotografen eingeladen, sich mit der braunschweigischen Landschaft, mit der Kulturlandschaft, ihren Menschen und ihren Traditionen auseinanderzusetzen. Dabei haben wir 60 Fotografien, zum Teil Einzelwerke, aber auch mehrteilige Serien von Heinrich Heidersberger, Uwe Brotmann, Klaus Wefringhaus und vor allem auch Christa Zeisig in die Sammlung aufgenommen. Und wir laden in diesem Jahr Fotografinnen und Fotografen ein, mit ihrem Blick auf die Landschaft und das Thema Wasser diese Sammlung künstlerisch zu erweitern und zu aktualisieren. Dieser Preis ist mit 5.000 € dotiert und man kann sich noch bis zum 26.04. bewerben.
Alle Infos zu dem Wettbewerb und zu den vielen verschiedenen Veranstaltungen des Themenjahrs finden Sie im Internet unter braunschweigischelandschaft.de. Der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Und wir blättern im Kalender jetzt schon mal ein paar Monate vor und überspringen kurz den Sommer. Keine Sorge, nur hier im Kulturspiegel. Wir schauen auf die kommende Spielzeit im Schauspiel Hannover ab September. Die ist nämlich eine ganz besondere. Es ist die letzte von Intendantin Sonja Anders. Sie geht nach 6 Jahren ans Thalia Theater Hamburg. Und so stehen die 19 Neuproduktionen auch unter dem Eindruck Abschied nehmen, berichtet Nils Christoph.
Die Gefühle schwanken zwischen Freude und Trauer, sagt Intendantin Anders. Aber Künstlerinnen und Künstler sind eben Zugvögel.
Das Prinzip Theater basiert auf Erneuerung und basiert auf Innovation. Und die bleiben, die sind manchmal bald trauriger als die, die das so als KünstlerInnen gewöhnt sind.
In der Abschiedsspielzeit mit dabei 3 hannöversche Themen. Betonklotz 2000 ist ein Text über das IME-Zentrum, zu sehen im Ballhof 2. Darauf freut sich Chefdramaturgin Nora Kuhn besonders.
Also man hat 4 Figuren, die durch diesen Text führen. Gleichzeitig spricht aber das IME-Zentrum selbst auch. Und das ist auch irgendwie wahnsinnig lustig und charmant und traurig, diesem Haus eine Seele zuzusprechen.
Eröffnet wird die kommende Spielzeit am 7. September mit Shakespeares König Lear. Ein politisches Stück, denn auch die aktuellen Themen wie erstarkender Rechtsradikalismus und Klimakrise gehen am Theater nicht vorbei. Und so finden sich auch Macht und Gewalt in Stücken von George Orwells Klassiker Animal Farm oder dem dokumentarischen Projekt Hier spricht die Polizei wieder. Aber auch 6 Stücke für Kinder und Jugendliche werden aufgeführt, darunter Momo von Michael Ende.
Aber nicht nur das Schauspiel hat sein neues Programm vorgestellt, sondern auch die Staatsoper Hannover. Geplant sind 7 Opernpremieren und ein Musical. Im Ballett wird es ein Wiedersehen mit dem Ballettchef geben, der durch den Hundekotskandal aufgefallen ist. Außerdem gibt es auch an der Staatsoper einen Abschied. Es ist die letzte Spielzeit von Opernchefin Laura Berman. Svenja Estner.
Themen in der kommenden Spielzeit sind unter anderem die Frage danach, was uns Menschen verbindet, und der Wunsch nach Frieden, sagt Opernintendantin Laura Berman.
Was wird zum Beispiel thematisiert bei der Eröffnungspremiere in der Oper Satyagraha von Philip Glass? Erste Mal übrigens Philip Glass im Opernhaus.
The Greek Passion, zu deutsch griechische Leidenschaft, hat es auch in die neue Spielzeit geschafft. Die Oper sollte eigentlich den Start von Berman als Intendantin markieren, musste aber wegen Corona verschoben werden. Außerdem soll es Mitmachaktionen für jeden geben, unter anderem das Werk vom Komponisten David Lang, The Public Domain, also der öffentliche Bereich. Das Stück ist für 1000 Sängerinnen und Sänger gedacht, Noten muss dabei niemand lesen können. Auch ein sozusagen alter Bekannter wird ab Juni wieder im Programm und auch im Opernhaus auftauchen, der ehemalige Ballettchef Marco Goeke. Sein Stück The Big Crying, also das große Weinen, wird im Rahmen eines dreiteiligen Abendprogramms aufgeführt werden.
Wer den Namen Immanuel Kant hört, der denkt an Philosophie, an die Zeit der Aufklärung, des eigenen Denkens. Über den Menschen Immanuel Kant weiß man dagegen wahrscheinlich recht wenig. Zu seinem 300. Geburtstag widmet das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg dem Philosophen nun eine Sonderausstellung mit einzigartigen Originalen und Geschichten. Marie Schiller berichtet.
Was hat Immanuel Kant, der große Denker, mit Billard zu tun?
Kant hat als Student schon und auch später Billard gespielt, hat in der Studienzeit auch mit Billardspielen sein Studium finanziert.
Bis irgendwann niemand mehr gegen ihn spielen wollte. Er war einfach zu gut, sagt Kurator Tim Kunze. In der neuen Sonderausstellung will das Ostpreußische Landesmuseum dem Philosophen näher kommen, so Museumsdirektor Joachim Mähnert.
Für uns eine große Chance, auf den Kulturreichtum Ostpreußens hinzuweisen. Man kennt die schöne Landschaft, die Trakehner Pferde, die Elche. Aber Ostpreußen ist viel, viel mehr. Käthe Kollwitz, E.T.A. Hoffmann, Herder und natürlich als berühmteste Persönlichkeit Immanuel Kant.
Und somit ist das Ostpreußische Landesmuseum zum Kant-Spezialisten geworden. Immerhin stammt der Philosoph aus Königsberg, damals Ostpreußen. Die Heimat von Kant hat das Museum als Virtual Reality Welt nachgebaut. In den Vitrinen liegen ganz besondere Gegenstände. Originale Haare von Kant, seine Tabakdose, sein Spazierstock. Dinge, die teilweise noch nie gezeigt wurden. Aber was ist sonst vom Philosophen geblieben? Seine Ideen, sagt der Kurator, waren und bleiben aktuell.
Gerade in der Politik, ne, wenn wir an unsere Demokratie denken oder an Völkerrecht, wir haben so etwas wie die UNO, ein Gedanke, ein Konzept, das Kant mitentwickelt hat. Also da begegnet es uns täglich, glaube ich. Jede Generation sucht sich quasi das raus, was sie an Kant findet. Und das zeigt auch, wie viel in Kant eben drinsteckt. Er ist kein Modephilosoph.
Die Sonderausstellung über den Menschen Immanuel Kant ist bis zum 13. Oktober im Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg zu sehen. Für die eine ist es ein Leerstand, für den anderen ein heiß ersehnter Atelierraum auf Zeit. Vorübergehend leerstehende Wohnungen und Büroflächen. Um sie für Kulturschaffende nutzbar zu machen, wurde in Hannover vor 7 Jahren die Agentur für kreative Zwischenraumnutzung gegründet. Allein im vergangenen Jahr hat sie 77 Arbeitsräume vermittelt. Auch das Theaterkollektiv Agentur für Weltverbesserungspläne profitiert davon. Agnes Bürich berichtet.
Willkommen im Reich der Marigold. In einem ehemaligen Büro des IMED-Zentrums läuft die Vorstellung Perfekt 3000, eine Abrechnung mit dem Schönheitswahn unserer Zeit. Die 2 Räume, in denen gespielt wird, gehören zur sogenannten Kulturetage. Insgesamt 18 Zimmer im heruntergekommenen Büro- und Wohnkomplex in Hannover sind vermietet. Der Theatergruppe Agentur für Weltverbesserungspläne kommt das entgegen, sagt Ulrike Wilberg aus dem Leitungsteam.
Wir inszenieren die unterschiedlichsten Alltagsräume wie Ladenlokale, Industriebrachen, Leerstände, Werkstätten, Kirchen. Und jetzt sind wir ansässig auf der Kulturetage und es ist insofern ein Luxus, als dass wir Proben und Aufführungsräume an einem Ort haben. Wir müssen nicht für jede Vorstellung auf- und abbauen und nicht extra noch Lagerräume und Probenräume anmieten.
Die Miete ist günstig. Der Nachteil ist, dass der Investor, dem das IMED-Zentrum gehört, insolvent ist. Sie säßen auf einem Sprengsatz, sagt die Theatermacherin. Mit dem Mieten könne es schnell vorbei sein, wenn sich die Besitzverhältnisse ändern. Das ist ein Problem, wenn man dem Publikum schon einen Ort angekündigt hat. Und auch Fördergelder hängen da dran. In ihrem Förderprogramm sei vorgeschrieben, dass sie mindestens 10 Vorstellungen spielen müssen.
Dies hier ist im Martensplatz eine ganz alte kleine Wohnung mit 60 Quadratmetern.
Im Büro der Agentur für kreative Zwischenraumnutzung in der Innenstadt von Hannover hat Ingrid Wagemann das Jahrbuch 2023 aufgeschlagen. Alte Fabrikgebäude, Büros, Wohnungen sind da zu sehen, die zu Ateliers und Theaterräumen geworden sind. Wände mit Patina, wie geschaffen, etwa für eine Ausstellung mit künstlerischer Fotografie. 2000 Quadratmeter konnte die Agentur 2023 zur Verfügung stellen. 260 Kulturschaffende profitierten davon. Doch die Suche nach Objekten sei zäh, sagt Ingrid Wagemann.
Bei den privaten Eigentümern ist es sehr schwierig, sie erstens zu erreichen. Und zweitens, wenn man sie erreicht hat, sie davon zu überzeugen, dass das eine tolle Sache ist. Zum einen denken sie, oh Gott, wenn da was passiert, bin ich dann schuld. Was wir dann immer versuchen, schon sehr deutlich dadurch zu erleichtern, zu sagen, wir haben eine Versicherung und die Versicherung zahlt und haftet auch, was da in den Räumen passiert. Und wir sind auch sehr verbindlich im Umgang, also auf uns kann man sich verlassen, die Mieten werden auch regelmäßig überwiesen.
Und auch die Gesellschaft hat etwas davon. Das lässt sich derzeit beim Projekt Aufhof in Hannover beobachten. Seit dem letzten Sommer werden die leerstehenden Ladenflächen eines großen Kaufhauses in der Einkaufszone für Veranstaltungen, Vorträge und Diskussionen zu kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen Fragen genutzt. Das belebt die Innenstadt und es hat auch einen wirtschaftlichen Aspekt.
So, wenn wir ein Ladengeschäft haben in einem guten Standort, und da gibt es ja hier viele, auch die leer stehen, dann hat das eine sehr positive Aufmerksamkeit, wenn da die KünstlerInnen sind. Und dann ist es sehr oft so, dass hinterher dieser Laden auch relativ schnell wieder vergeben wird an neuen. Das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja gar nicht bleiben, aber wir wollen diesen Leerstand als einen Möglichkeitsraum erschließen.
Der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Und jetzt wird es fabelhaft. Ein Autor und eine Illustratorin aus dem Süden Niedersachsens schreiben nicht einfach nur Märchen über Fabelwesen. Sie nutzen echte Sagenliteratur und recherchieren intensiv, um ihren Leserinnen und Lesern eine bisher weniger bekannte Mythenwelt zu präsentieren. Ihr erstes Buch ist bereits auf dem Markt und wurde schon mit Preisen ausgezeichnet. Fast verschwundene Fabelwesen, die sagenhafte Expedition des Konstantin O. Bold, heißt es. Theresa Möckel hat Autor und Illustratorin getroffen.
Fabelwesen, Sagen und Mythen, dafür schlagen die Herzen von Elif Siebenpfeifer und Florian Schäfer. Nicht nur privat, sondern auch beruflich. Nachdem Florian Schäfer für einen Roman über Fabelwesen angefragt wurde, war schnell klar, das wird ein Gemeinschaftsprojekt, erzählt Elif Siebenpfeifer.
Florian und ich kennen uns schon relativ lange durch gemeinsame Hobbys und einfach gemeinsame Beschäftigung mit kreativen Themen. Und er ist dann tatsächlich auf mich zugekommen und hat erzählt, dass er sich gut vorstellen könnte oder sich wünschen würde, das mit mir zusammenzumachen.
Florian Schäfer hat bereits 2 Sachbücher über Hausgeister und Fabelwesen veröffentlicht. Auf seine Lesungen tritt er mit Frack und Zylinder auf, um daraus vorzulesen. Daraus entwickelte er die Hauptfigur des Romans, Naturforscher Konstantin O. Bold. Dieser begibt sich Mitte des 19. Jahrhunderts auf eine Expedition, um das rätselhafte Verschwinden einiger Fabeltiere zu erforschen. Für Florian Schäfer eine Geschichte mit persönlichen Bezügen.
Für mich war es ganz wichtig, auch einen Teil meines eigenen beruflichen Hintergrundes als Biologe mit einzubauen und zu zeigen, dass Artenschutz eben eine ganz wichtige Sache ist.
Elif Siebenpfeifer ist studierte Archäologin. Bei diesem Projekt konnte auch sie ihr Wissen nutzen. Der Roman ist in Tagebuchform geschrieben und enthält auch handgeschriebene Feldnotizen oder Skizzen der Fabelwesen, wie zum Beispiel Einhörner im Harz. Die sollen übrigens gar nicht so sehr wie Pferde ausgesehen haben, wie sie heute oft dargestellt werden. Auch Drachen oder Wolpertinger, eine Art gehörnte Hasen, gibt es zu entdecken. Die dazugehörigen jeweiligen Texte und Illustrationen haben die beiden gemeinsam erarbeitet.
Wir beide tendieren dazu, uns in Recherchen zu verlieren und in das ein oder andere Rabbit Hole zu fallen, was oft dazu führt, dass wir uns sehr lange über irgendwelche Themen austauschen, die dann vielleicht nur eine Viertelseite im Buch einnehmen oder so. Da mussten wir uns zwischenzeitlich schon dann nochmal am Riemen reißen.
Beide sehen sich gleichermaßen als Autorin. Für Illustratorin Elif Siebenpfeifer ein Projekt, mit dem sich gleich zwei Wünsche erfüllen.
Einmal so ein sehr großes, langes Buch komplett selbst zu illustrieren, das war schon länger ein Wunsch von mir. Und das zweite ist auch, viele Skizzen machen zu können. Normalerweise ist es so, in der Arbeit, die ich sonst mache, arbeite ich viele Bilder sehr detailliert aus. Und das beides machen zu können und das zusammen in so einem Rahmen machen zu können, war schon sehr schön für mich.
Die gemeinsame Arbeit wurde mittlerweile auch ausgezeichnet. Auf der Leipziger Buchmesse erhielten die beiden den Literaturpreis Seraph vom Verein Fantastische Akademie für das beste Debüt. Moderatorin Natalia Schmidt übergab den Preis.
Ich bin zuversichtlich und optimistisch, dass die Fantastik und die Fabelwesen überleben werden, solange Menschen wie Florian Schäfer und Elif Siebenpfeifer es sich zur Aufgabe machen, sie zu bewahren.
Ein Erfolg, mit dem keiner von beiden so richtig gerechnet hatte.
Ich habe tatsächlich bis kurz vor der Messe auch gar nicht mehr weiter drüber nachgedacht. Das war mehr so ein, oh ja, wir sind nominiert, das ist schon total toll.
Ja, es war schon ein bisschen verrückt. Ich dachte mir so, jetzt sei mal ein bisschen cooler, Flo, weil ich war wirklich etwas. Die ganze Atmosphäre war einfach schon so ein bisschen wie kleine Oscars.
Und ihre Zusammenarbeit geht weiter. Bereits seit Erscheinen des ersten Romans arbeiten Elif Siebenpfeifer und Florian Schäfer an der Fortsetzung. Die soll Ende September erscheinen.
Fast verschwundene Fabelwesen, die sagenhafte Expedition des Konstantin O. Bold, ist im Verlag Ars Edition erschienen und kostet 32 Euro. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Kulturspiegels heute. Wir hoffen, Sie haben noch mehr Lust bekommen auf Kultur in und aus Niedersachsen. Hier geht es jetzt weiter mit Traumhaft. Ich bin Martina Witt. Machen Sie sich noch einen schönen Abend.